Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es die Vorschau auf die San Jose Sharks. Bevor ich aber mit den Sharks loslege, will ich mich bedanken, denn es gab mal wieder zwei von euch, die etwas Geld in den Topf reingeworfen haben. Da ist zum einen gewesen der Markus und zum anderen Christoph. Vielen, vielen Dank, dass ihr da was mit eingezahlt habt. Ihr könnt das Ganze machen einmal über PayPal. PayPal.me/sportpassion.de oder über steadyhq.com/sportpassion. Schaut einfach in die Shownotes, da sind die Links dazu. Da bin ich für jeden Euro dankbar. Ansonsten gilt natürlich wie immer auch weitersagen über den Podcast. Einmal abonnieren, einmal teilen. Und wenn es geht auch noch und ihr ganz viel Zeit habt, dann auch gerne noch bewerten beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ja, die Vorschau auf die Saison 2024-2025 geht weiter. Heute zum Glück mit einer normalen Ausgabe, nicht so wie gestern. Und wir schauen heute auf die San Jose Sharks. Und die San Jose Sharks, die waren in der letzten Spielzeit das schlechteste Team der NHL. Die hatten nur 47 Punkte, ganze 19 Siege konnten sie feiern. Das war eben Platz 32 in der Liga, natürlich dann Platz 16 in der Conference, in der Western Conference und Platz 8 in der Pacific Division. Und es war dann auch so, dass sie einen Trainertausch vollzogen haben. Details dazu könnt ihr in der vorletzten Folge euch anhören. Da habe ich über die Coaches und die General Manager geredet. David Quinn war der Coach 2 Jahre lang bei den Sharks. Jetzt ist es Ryan Wasowski und der hat übernommen am 13. Juni. Ja, die Sharks, ich habe es erwähnt, eine ziemlich schlechte Spielzeit. Einfach mal kurz auf die Statistiken geschaut. Sie hatten mit Abstand die meisten Gegentore, 326. Sie hatten ein Torverhältnis von minus 146. Auch das war natürlich das Schlechteste. Sie haben damit eben fast vier Gegentore im Schnitt kassiert. Also das ist schon sehr, sehr schlecht gewesen. Sie hatten einen Start von 0 zu 10 und waren da kurz davor, auch da einen Negativrekord aufzustellen. Wenn man einfach mal schaut, auch durch die Bank, sie hatten sich die wenigsten Torchancen generiert. Die Fangquote war auf Platz 29, das war sogar mal etwas, wo sie nicht letzter waren. Aber ansonsten sind da ganz, ganz viele Statistiken, wo sie hinten mit dabei waren. Was ganz interessanterweise war, das Powerplay mit 20,2% gar nicht so schlecht. Das war noch Platz 20. Das Penalty-Killing mit 75% war auch noch, sagen wir mal, akzeptabel. Platz 28. Aber wenn man zum Beispiel schaut bei den eigenen Torschüssen, da lagen sie mit 25 auf Platz 32, letzter. Und sie haben 35 Schüsse zugelassen, also 10 mehr für den Gegner, auch das war ein absoluter Negativrekord. Also ja, einfach eine sehr, sehr schlechte Spielzeit der San Jose Sharks. Aber die wurde insoweit belohnt, dass sie den Nummer 1 Pick hatten im letzten Draft. Und da haben sie dann Macklin Celebrini geholt. Und das ist insoweit eine ganz nette Geschichte, weil der Papa von Macklin Celebrini, der hat tatsächlich eine Vergangenheit in der Gegend, der ist nämlich bei den Golden State Warriors in der NBA unterwegs. Dementsprechend war Macklin Celebrini auch mal bei den Junior Sharks, meine ich, unterwegs. Und das ist ja dann zumindest mal eine gute Geschichte drumherum und eine Vergangenheit, die er hatte dort eben bei dem Team. Und dann natürlich purer Zufall, dass er genau in dem Draft dann eben auch an 1 ist. Dann die Sharks auch noch das Glück haben, dass sie an 1 picken dürfen. Was sie sich natürlich mit einer schlechten Bilanz, ich will nicht sagen verdient, aber zumindest haben sie mit der schlechten Bilanz ein bisschen was dafür getan, dass die Chancen größer waren, dass sie den Nummer 1 Pick bekommen. Ja, wer ist sonst noch zu den Sharks gekommen? Tyler Toffoli ist neu mit dabei. Der war im letzten Jahr erst bei den New Jersey Devils und nachdem es da nicht so lief, ist er dann zu den Winnipeg Jets getauscht worden. So ähnlich ist das bei Alex Wennberg. Der Center war zuerst bei Seattle und dann am Ende der Saison bei den New York Rangers. Barclay Goodrow, der war auch bei den New York Rangers. Die wollten ihn nicht mehr haben, haben ihn auf die Waiver-List gepackt und da haben die San Jose Sharks doch gesagt, ach komm, also für lau nehmen wir Barclay Goodrow als Veteran mit dazu. Den können wir schön bei uns in die Bottom Six mit reinstecken und da können die Jungen noch was von lernen. Der hat schon mal Stanley Cup gewonnen, also sehr, sehr viel dann auch Fachwissen und sehr, sehr viel Erfahrenheit, die sie sich damit geholt haben. Jack Wallman kam aus Detroit, Carl Grundström kam von den Los Angeles Kings, Ty Dellandrea von den Dallas Stars und dann ganz, ganz frisch Jaroslav Askarov von den Nashville Predators, der Torhüter. Und da werde ich dann gleich auch noch näher drauf eingehen. Ansonsten den Verein verlassen haben Mike Hoffman, Philipp Sedina. Bei Hoffman ist noch nicht klar, wo der jetzt unterkommt. Bei Sedina habe ich jetzt, meine ich, gerade auch aktuell gehört, dass der in der Schweiz einen Vertrag unterschrieben hat. Kann ich mich aber nicht, also kann ich nicht hundertprozentig verifizieren. Ich meine, das habe ich aber bei Instagram gesehen, dass da ein Video war, wo er in der Schweiz einen neuen Verein gefunden hat. Ty Amberson ist in Edmonton, da gab es das Tauschgeschäft, hatte ich dann auch zwischendrin drüber geredet. Das war im Zuge der Offersheets bei den Edmonton Oilers, dass sie dann eben Amberson, den Verteidiger, sich geholt haben als Ersatz für Broberg. Kyle Burrows ist bei den Los Angeles Kings. Alexander Barabanov ist im Moment noch ohne Team. Da gibt es, glaube ich, die Gerüchte, dass er in der KHL ist, aber auch da nagelt mich nicht drauf fest. Kellen Addison ist noch unrestricted free agent. Kevin LeBanc auch. Magnus Kroner ist bei den Nashville Predators. David Edström auch bei den Predators. Devin Cooley ist bei den Calgary Flames. Und Jack Studnicka ist bei den Los Angeles Kings untergekommen. Ja, also erstmal Magnan Cerebrini, Nummer 1 Pick, jemand, dem zugetraut wird, dass er auch direkt in die NHL einsteigt und damit haben sie auch gleich die Möglichkeit, noch einen zweiten jungen Spieler mit reinzuholen, nämlich Will Smith. Der war der Nummer 4 Pick im Draftjahr davor. Das heißt, wenn das so funktioniert, wie die Sharks sich das vorstellen, dann spielt Celebrini, sage ich jetzt mal, Center in der ersten Reihe, wahrscheinlich mit William Eklund zusammen und Tyler Toffoli. Und Will Smith, der spielt in der zweiten Reihe mit Fabian Zetterlund, Michael Granlund zusammen, würde ich sagen. Dritte Reihe Alex Wennberg als Center mit Luke Cunnan zusammen und Thomas Bordalo. Und in der vierten Reihe der deutsche Nico Sturm mit Ty Dellandrea und Barclay Goodrow. Und wenn man das jetzt so durchgeht, das ist natürlich jetzt nicht so, dass man da sagt, da sind jetzt die super Allstars mit dabei, da sind richtig tolle Torjäger mit dabei, aber ich finde, das hört sich auf dem Papier gar nicht mal so schlecht an, die Stürmer der San Jose Sharks. Also es ist schon, sage ich mal, eine etwas bessere Zusammenstellung vorne, was Mike Greer da dann jetzt dem neuen Trainer zur Verfügung gestellt hat, als das, was zum Beispiel im letzten Jahr, finde ich, die Chicago Blackhawks aufgebaut hatten. Um Connor Bedard. Also von daher wird Celebrini da die Chance bekommen, zum Beispiel Tyler Toffoli dann so ein bisschen auch einzusetzen. Inwieweit das dann langfristig und auch über eine komplette Saison irgendwie funktioniert, das wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Zum Beispiel Nico Sturm hatte ja auch Verletzungsprobleme gehabt. In der letzten Spielzeit musste sich da am Handgelenk operieren lassen. Ich denke, ansonsten war die Saison okay. Ich glaube, er hat sich ein bisschen mehr vorgestellt von der zweiten Spielzeit in San Jose, aber trotzdem war das, sag ich mal, im Rahmen auch der Verletzung dann noch akzeptabel. Aber natürlich ist es so, dass irgendwo diese Risiken da immer so ein bisschen mit reinspielen und auch natürlich das Thema Trades. Thomas Hurdle ist gegangen, der war zwar auch zwischendrin verletzt, aber ist jetzt gegangen zu den Vegas Golden Knights, also jemand, der dann da weggegangen ist. Ich will mal gleich auf die Verträge schauen. Die Sharks haben einen Cap-Hit von 10,4 Millionen knapp noch zur Verfügung, also können da auch wieder ein bisschen was machen. Ich weiß aber nicht gerade, wie viele Slots sie haben von den Buyout- oder Retained-Slots. Genau, Thomas Hurdle, da behalten sie Geld, Erik Karlsson behalten sie Geld, Martin Jones haben sie rausgekauft und Brent Burns behalten sie auch gern. Also das heißt, da ist nichts mehr möglich. Sie können sich nicht irgendwo mit anbieten als drittes Team, um dann Salary Cap Space da zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert in der nächsten Spielzeit tatsächlich nicht. Also werden sie da vielleicht dann ja zum Beispiel einen Mikael Granlund abgeben, einen Luke Cunningham vielleicht abgeben. Nico Sturm ist auch ein Kandidat sicherlich für mich mit 29, jemand, der eben dann in der vierten Reihe gut mitspielen kann. Vertrag ist jetzt mit 2 Millionen auch nicht so besonders hoch. Hat in Colorado bewiesen, dass er bei einem Stanley Cup Champion mitspielen kann. Also das ist sicherlich etwas, wo sie vielleicht noch so ein bisschen was machen zur Trade-Deadline. Aber so die großen Trades, die sind im Grunde fast vorbei. Klar, in der Verteidigung Cody Ceci, den kannst du vielleicht noch abgeben. Jan Rutter, aber auch da das Gehalt ist jetzt bei Ceci mit über 3 Millionen, bei Rutter mit knapp unter 3 Millionen. Auch nicht so, dass das jedes Team schlucken kann. Und wie gesagt, sie können jetzt nicht sagen, wir behalten 50% des Gehaltes. Das geht nicht mehr. Also da die Sharks, ja, dann glaube ich eher mit richtigen Trades, also Spieler gegen Draftpick, irgendwas, Gehalt können sie da nicht mehr behalten oder auch von einem anderen Vertrag mit übernehmen. Ja, die Stürmer, habe ich drüber gesprochen, sind soweit, glaube ich, ganz solide. Wenn wir auf die andere Seite schauen, ich habe es erwähnt, 326 Gegentore ist einfach dann schlecht, 35 Schüsse zugelassen. Was ihnen komplett fehlt und was ihnen komplett abgeht, ist ein mitspielender Verteidiger. Da waren die Sharks-Fans natürlich in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, ziemlich verwöhnt. Ich habe eben vorgelesen, von wem sie noch Gehalt auf der Payroll stehen haben, nämlich von Brent Burns und von Erik Karlsson. Und das ist im Grunde genauso der Verteidigertyp, der ihnen jetzt im Moment fehlt. Auch die, die neu gekommen sind, ein Wallman, ein Cody Ceci. Nico Sturm hat das auch gesagt im Interview mit NHL.com.de, dass ja im Prinzip die Spieler, die in der Verteidigung oder die Verteidiger, dass die alles Spieler sind von einem ähnlichen Typen, dass sie defensiv gute Verteidiger sind, dass sie Spieler sind, die du vielleicht im Penalty-Killing einsetzen kannst, die als Stay-at-Home-Defenseman funktionieren, aber da ist keiner dabei, der einen guten Aufbaupass hat, der einen schnellen Schritt nach vorne hat, der sich mit einschaltet, der viel Offensive mit auch generieren und initiieren kann. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung sein, so ein Stück weit mehr. Wenn ich das jetzt, ich habe eben den Vergleich gewählt mit den Chicago Blackhawks im letzten Jahr, da fehlte dann vielleicht teilweise so ein bisschen die Qualität im Sturm rund um Connor Bedard. Und bei den Sharks fehlt die Qualität, überhaupt erstmal den Puck hinten rauszubringen für Macklin Celebrini, für Will Smith. Und das wird sicherlich so ein Thema sein, was sie angehen müssen. Ich weiß nicht, inwieweit da noch die Möglichkeit besteht, dass man sich vielleicht nochmal einen anderen Verteidiger holt. Tony DeAngelo fällt mir da übrigens gerade ein. Nicht, dass ich ihn jetzt für einen super Spieler finde, ne? Die Rahmenbedingungen. Ich glaube, da habt ihr in den letzten Jahren von mir das eine oder andere Mal was dazugehört. Aber der wäre vielleicht sogar jemand, den man da noch für ein, ich will nicht sagen schmales Geld, aber zumindest für ein akzeptables Gehalt mit einbauen könnte. Die Frage ist natürlich, ob du bei einem jungen Team jemand wie Tony DeAngelo mit reinnehmen willst, wenn du von vornherein weißt, selbst mit dem werden wir nicht viel Geld verdienen. Also das ist sicherlich so, glaube ich, die größte Baustelle, die die San Jose Sharks haben. Im Tor ist es tatsächlich so, also zum einen, wenn man jetzt vorhin den Trade von Askarov mal wegnimmt, haben sie das alte Torhüter-Duo der New Jersey Devils sich geangelt. Vitek Vanacek und Mackenzie Blackwood waren, meine ich, vorletzte Saison bei den New Jersey Devils im Tor. Es sind zwei Torhüter, die, ja auch da wieder, ne, die sind solide, da darfst du nicht zu viel von erwarten, aber ich finde Askarov eine richtig interessante Verpflichtung. Das habe ich, glaube ich, auch bei dem Trade dann oder direkt nach dem Trade dann eben entsprechend auch gesagt. Das ist einer, der ja die Zukunft sein wird auf der Torhüterposition bei den San Jose Sharks. Den haben sie sich von den New Jersey Devils, von den Nashville Predators natürlich geholt. Jetzt will ich mal einmal hier in meine Notizen reinschauen, da war auch der Tausch mit dabei. Genau, sie haben Forward David Edström abgegeben, sie haben Torhüter Magnus Kroner abgegeben und einen Conditional First Round Pick. Den hat das San Jose von den Vegas Golden Knights bekommen. Ich glaube, da hängen noch ein paar andere Bedingungen mit dran, meine ich. Nee, das war bei dem Liney-Trade. Also der war, glaube ich, relativ straight. Das heißt, also sie haben nicht mal den eigenen Draft-Pick abgegeben. Bei Vegas ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass der so hoch ist, auch nicht wirklich da. Von daher, glaube ich, war das ein guter Trade. Auch, glaube ich, für die Nashville Predators, weil die dann auch ein bisschen Klarheit haben. Ja, und wenn man jetzt eben sieht, auch bei den Torhütern, finde ich das mit den dreien eine ganz gute Variante, inwieweit jetzt Askarov direkt am Anfang spielen muss. Muss er gar nicht. Er ist ja 22, das heißt, man kann ihn jetzt ein bisschen mehr reinbringen in die NHL-Saison. Er hat jetzt noch seinen Rookie-Kontrakt, das ist unter 1 Million. Sie haben ihm gleich nochmal einen 2-Jahres-Vertrag obendrauf gegeben mit 2 Millionen pro Jahr. Wenn er dann nächstes Jahr, sage ich mal, vielleicht die 1B ist und einer der beiden, Blackwood oder Vanecek, hat sich rauskristallisiert als zweiter oder als erster Torhüter, dann ist das okay. Die sind beide Unrestricted Free Agents übrigens. Auch da Flexibilität, das heißt, wenn du merkst, hey, Askarov ist jetzt unsere Nummer 1, das wäre natürlich das Idealszenario, er ist vielleicht die 1B, kannst du vielleicht Vanecek oder Blackwood auch abgeben zur Trade-Deadline und da nochmal einen Draft-Pick, vielleicht einen anderen Spieler dir holen. Also das wäre eben auch eine Möglichkeit, wo sie ein bisschen Spielraum haben. Und ich finde das insgesamt wirklich gut, wie sie das gemacht haben. Also das muss ich echt sagen, da ist für mich, denke ich, schon ein Konzept dahinter zu erkennen, auch jetzt mit den Centern eben, ne, habe ich erwähnt. Also das passt für mich alles. Die San Jose Sharks sind da auf einem guten, guten Weg. Natürlich, auch da muss man sich im Klaren darüber sein, wird dieser Weg nicht schnell zum Erfolg führen, also nicht schnell dazu führen, dass sie in irgendeiner Form wieder voll konkurrenzfähig sind. Das wird noch einige Zeit dauern, da werden sie noch einige harte Jahre, glaube ich, durchgehen müssen. So wird es sein. Also da gibt es kein schnelles Konzept, was das jetzt behebt, auch mit diesen Spielern. Wie gesagt, Offensive finde ich verbessert. Offensive kann man ein bisschen mehr von erwarten. Defensive wird sehr, sehr schwierig. Auch Powerplay muss man schauen, wie sie das hinbekommen, wer da spielen kann, wie sie da die Kombination bekommen. Ich habe ein bisschen auch wirklich die Befürchtung, dass die Stürmer so ein bisschen vorne die Jungen auch verhungern. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was jetzt so, sage ich mal, die Härte betrifft. Also auch da habe ich zum Beispiel ein bisschen die Befürchtung, dass, was, nehmen wir wieder das Beispiel, einen Corey Perry im letzten Jahr eigentlich bei den Chicago Blackhawks machen sollte. Da weiß ich nicht, ob da die Sharks jetzt die richtigen Spieler haben, um ihre jungen Akteure auch so ein Stück weit dann zu beschützen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht immer ein Freund davon, dass man da jetzt die Klopper hat. Ich glaube, auch das habt ihr in den letzten Jahren so ein bisschen rausgehört bei mir, dass ich jetzt diese Schlägereien da auch nicht unbedingt brauche und einfach auch, dass man da jetzt sagt, dass bei einem sauberen Check da unbedingt jemand die Fäuste fliegen lassen muss. Auf der anderen Seite musst du natürlich einen Macklin Celebrini beschützen, du musst natürlich einen Will Smith beschützen und darfst da nicht dann im Prinzip die anderen drauf loslassen, die anderen Teams. Das ist sicherlich eine Herausforderung, finde ich, aber ja, da muss man sehen, wie die San Jose Sharks das Ganze dann regeln werden, ob sie sich da noch den ein oder anderen Spieler holen werden. Ja, was erwarte ich für die nächste Saison, beziehungsweise schauen wir mal, was denn die Wettbüros für die nächste Saison erwarten. Und damit gibt es von mir auch die Auflösung von der Frage oder dem Thema aus der allerersten Sendung bei den Anaheim Ducks, da habe ich nämlich gesagt, naja, die haben die schlechteste Quote vor der NHL-Saison. Da konntet ihr so ein bisschen ahnen, wonach ich in diesem Jahr die Vorschau-Sendungen eingeteilt habe. Nämlich konkret nach der Quote auf den Stanley Cup, also am, glaube 27. August war das, habe ich mir das Ganze dann runtergezogen, hier die Quote. Und da war die Quote bei den Anaheim Ducks 1 zu 5.000. Das heißt, für einen Dollar gab es 5.000. Die Blue Jackets wären das Team gewesen, was jetzt an der nächsten Position gewesen wäre. Und die haben aber die identische Quote mit den San Jose Sharks. Es gibt für einen Dollar Einsatz 4.000 Dollar zurück, sollten die San Jose Sharks den Stanley Cup holen. Also äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass der Fall eintritt. Und da schließe ich mich einfach an. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die Sharks da irgendwie rauskommen, unten aus der Tiefe der Liga und auch aus der Tiefe der Pacific. Auf Anaheim habe ich ja schon geblickt, also da würde ich schon sagen, einmal aufgrund auch der Veteranen, auch aufgrund der schon erhöhten Spielzeit der jungen Spieler, würde ich die etwas besser einschätzen. Ich glaube, die Verteidigung ist bei den Anaheim Ducks einfach besser. Man kann jetzt vielleicht die Frage im Tor stellen, ob da nicht vielleicht die Sharks insgesamt mit den drei Torhütern so die bessere Kombination haben oder die besseren Kombinationsmöglichkeiten. Aber ich glaube, in vielen Bereichen sind die Anaheim Ducks ein Stück vor den San Jose Sharks, was die Entwicklung betrifft. Und dementsprechend würde ich sie auch vor den Sharks sehen. Und ansonsten, an die anderen kommen sie einfach nicht ran. Bei Calgary müssten sich, glaube ich, einige verletzen oder die verkaufen und traden alles, was sie an NHL-erfahrenen Akteuren haben. Das kann ich mir auch aufgrund von den Verträgen nicht vorstellen, dass sie dann jemand anderer aufnimmt. Von daher würde ich tippen, San Jose Sharks auch in dieser Saison am Ende der zumindest der Western Conference und auch der Pacific. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf die Punktzahl und auf die Siege im letzten Jahr, dann standen da eben 47 Punkte und 19 Siege. Ich sag mal so, wenn sie Mitte 20 landen sollten bei den Siegen und Mitte 50 bis 60 Punkte, ich glaube, dann kann man schon zufrieden sein in San Jose. Das wird wieder eine Spielzeit mit viel, viel Lehrgeld werden, aber hoffentlich dann auch eine, wo die Fans, die ja auch zum Beispiel bei der Watchparty zum NHL-Draft mit dabei waren, wo die Fans wieder so ein bisschen mehr Konkurrenzfähigkeit bekommen. Vielleicht haben sie nicht den 0-10-1-Start, sondern sind da in der Lage, auch direkt am Anfang vielleicht ein, zwei Partien zu gewinnen, dass du auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommst, dass du ein paar Leute in die Halle bekommst. Und das wird, glaube ich, dann wichtig sein am Anfang und ansonsten halbwegs konkurrenzfähig bleiben. Vielleicht kann man sich irgendwo noch einen Spieler dann holen, wenn ein anderes Team einen loswerden möchte. Wie gesagt, Platz unterm Salary Cap ist da und dann Macklin Celebrini, Will Smith genießen und irgendwie darauf hoffen, dass einer den Puck von hinten auch nach vorne spielt zu den beiden. Das ist, glaube ich, so das Motto und die Devise bei den San Jose Sharks 2024-2025. Das war also ja dann insgesamt jetzt erstmal die dritte Vorschau auf die NHL-Saison, die jetzt kommt. Ich habe es erwähnt, bei den Columbus Blue Jackets war es eine Spezialfolge, da wird es dann irgendwann die Vorschau geben. Ich muss mal gucken, wann ich die dann mit reinschiebe. Also die sind dann außer der Reihe. Aber in der Reihe geht es weiter in der nächsten Sendung dann mit den Canadiens de Montréal. Die haben eine Quote von 1 zu 2300. Also schon mal knapp halbiert das, was die Sharks haben. Und dann gibt es in der nächsten Ausgabe da die Details zu den Veränderungen im Kader und zu dem, was dann vielleicht in der neuen Spielzeit zu erwarten ist und auch möglich ist bei den Montreal Canadiens. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.